Willkommen bei Dieter Mundgenner, einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute sind wir zu Gast beim Podcast Graubünden Digital.
In dieser Spezialepisode befragt uns Marcel Meyer zu unserem Podcast, unserer Tätigkeit, aber natürlich auch zu Graubünden und zur Digitalisierung im Tourismus. Viel Spass beim Zuhören.
GR Digital Podcast. Heute mit Cornelia Diethelm und Sarah Genner.
Ja, willkommen bei einer ganz besonderen Spezialfolge vom Podcast von GR Digital, dem Treffpunkt für alle, die die digitale Transformation nicht nur beobachten, sondern aktiv mitgestalten. Ich bin der Marcel, Geschäftsführer von Graubünden Digital und heute freue ich mich ganz besonders auf meine beiden Gäste, Cornelia Diethelm und Sarah Genner. Zwei Frauen, die nicht nur die digitale Transformation in der Schweiz prägen, sondern auch selber erfolgreiche Podcasterinnen sind. Sarah ist Expertin für digitale Strategie und New Work und Cornelia für digitale Ethik und erfolgreiche Unternehmerin. Beide sind sie Brückenbauerinnen zwischen der Technologie und der Gesellschaft und genau das macht unser heutiges Gespräch so spannend. Allegra Zeva, schön, dass ihr da seid.
Hoi Marcel.
Hallo Marcel und merci für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gern. Bevor wir jetzt loslegen, wir sind da zu Chur auf die Strasse gegangen und haben den Leuten ein Bild von euch gezeigt und gefragt, wie stellen ihr euch eigentlich Cornelia und Sarah vor? Und das ist dabei rausgekommen.
Beide Frauen wirken sehr zielstrebig und bewusst. Es könnten in der Politik tätig sein.
Sarah und Cornelia, schwierig. Aber so machen sie einen friedlichen, guten Eindruck. Aber irgendwann ist schon besser gepostet, so wie es aussieht.
Also die zwei Frauen, die haben das Gefühl, die arbeiten irgendwo im Spital, vielleicht im HR-Bereich.
Sie sehen sympathisch aus. Vom Tätigkeitsbereich würde ich sagen, Cornelia im Sozialwesen und Sarah Genner, Versicherungswesen.
Oh, sie sind mir sympathisch. Und sonst, ja. Cornelia, das ist, glaube ich, ein bisschen die Ernstere.
Ich bin so voll blank oder so. Sie sehen so gebildet.
Ja, sie sehen so schlau aus.
Ja. Erkennen ihr euch da wieder oder überrascht es euch gerade, wie euch die Leute auf der Straße in Chur wahrnehmen?
Ich finde es eine grossartige Idee, Leute einfach so mal zu befragen, was sie meinen. Das hat sicher ein paar Sachen. Also, dass ich die Ernste bin, könnte ich jetzt mir noch vorstellen. Und die soziale Oder haben es auch nicht schlecht bereicht, weil früher auch nicht mal Krankenschwester werden. Also, ziemlich gut, würde ich sagen. Dass wir sympathisch sind, ist eigentlich fast schon das Wichtigste. Wenn sie das Gefühl haben, wir sind smart, habe ich auch nichts dagegen.
Das ist wahnsinnig schön zu hören, wie die Leute reagieren auf die Fotos und bei einigen Sachen vielleicht gar nicht so falsche Einschätzungen. Aber Versicherungsbranche, da habe ich wirklich müssen schmunzeln. Krankenschwester ist jetzt auch nicht ganz mein Ding. Aber dass sie das Gefühl haben, wir seien eher intelligent, das hat mich positiv überrascht.
Wieso ist jetzt die Versicherungsbranche jetzt überhaupt nicht für dich?
Also mehr zum operativ drin schaffen, wäre das, glaube ich, für mich zu strukturiert. Aber ich habe natürlich regelmäßig auch mit Versicherungen zu tun, beruflich. Also ich tue auch Versicherungen teilweise beraten. Und das mache ich gern. Aber ich bin sehr gern in unterschiedlichen Branchen unterwegs. Und darum mich auf eine Branche nur schon einzuschränken, das wäre schade.
Zum Start frage ich doch euch sehr, sehr gerne schon mal gerade, ja, was beschäftigt euch denn analog eurem eigenen Podcast, gerade aktuell? Sarah?
Wir beschäftigen uns in jeder Folge eigentlich mit einem Digitalthema. Wir haben den Fokus auf Digitalisierung, Wirtschaft und Gesellschaft. Und wir greifen dort sehr, sehr unterschiedliche Themen raus. Also da geht's um digitale Souveränität von der Schweiz, oder? Wir wollen wissen, dass Technologien, die wir in der Schweiz brauchen, auch wirklich irgendwie europäisch oder auch in der Schweiz so sind, dass wir nicht nur von den USA abhängig sind. Das ist vielleicht ein ein Thema. Wir befassen uns aber auch mit sehr persönlichen Themen, wie zum Beispiel Romance Scam, wo immer mehr Seniorinnen und Senioren in der Schweiz zum Beispiel Opfer davon werden, dass sie im Internet auf so Liebesbetrug reingehen. Also wir haben ein riesen Spektrum an Themen.
Mhm. Und was beschäftigt dich aktuell persönlich, Cornelia?
Im Moment bin ich am Vorbereiten von verschiedenen Schulungen. Also im Moment ist ja die Entwicklung so schnell, dass man mit permanenten Präsentationen komplett wieder anpassen muss. Und auch immer so ein bisschen die Frage, ja, welche Tools soll ich jetzt vorstellen? Weil ich habe eigentlich auch mit zu viel. Also wenn es um generative KI geht, dass ich dann weiss, mal, ich will das, zum Beispiel ein europäisches Tool vorstellen, wie Mistral. Aber dann gibt es eben manchmal wieder ein anderes, das dann vielleicht rausgeht. Also das ist im Moment wirklich Qual der Wahl. Und der Aufwand, um im Moment Schulungen durchzuführen, ist einfach wahnsinnig gross, weil so viel passiert und man eigentlich beschränkte Zeit hat. Also da leide ich manchmal wirklich, dass ich, wie finde, ich brauche eigentlich immer einen Tag am liebsten. Und wir haben natürlich dann meistens nur so vielleicht 2, 3, 4 Stunden. Aber das mache ich extrem gern.
Das ist mir bei euch beiden ein bisschen aufgefallen, wenn man eure Vita so ein bisschen anschaut. Ihr seid beide mega eingenommen und beschäftigt, machen unterschiedliche Sachen, sei das beruflich oder auch privat parallel. Sarah, wie kriegt man das her, dass man da jeden Tag den Überblick noch behalten kann? Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Wie kannst du das managen?
Tatsächlich ist es viel, viel einfacher, seit ich selbstständig bin. Ich bin seit 7 Jahren selbstständig und kann mir darum den Tag auch viel besser einrichten. Ich habe vor allem Tätigkeiten, die ich selber auswähle oder in Absprache mit meiner Kundschaft. Und das macht es deutlich einfacher als früher, als ich noch angestellt war und dann sehr fremdgesteuert war durch Projekte oder Sitzungen, die ich selber anders durchgeführt hätte. Und darum fühle ich mich eigentlich freier und wohler. Und ich habe natürlich auch immer Listen, To-Do-Listen, Agenda und plan das, was mache ich an welchem Tag. Aber die Zufriedenheit ist tatsächlich höher, wenn man das selber steuern kann.
Hm. Jetzt, Cornelia, ich bin komplett ein Chaot, wo halt auch unterschiedliche Sachen relativ parallel macht. Hast du mir vielleicht einen Tipp, wie man das parallel ein bisschen geordneter herkriegt und schauen kann, dass das weniger chaotisch ist?
Arbeitsorganisation ist, glaube ich, etwas extrem Individuelles. Also wenn du chaotisch bist, dann kann ich dir schlechte Tipps geben, weil ich bin sehr, sehr strukturiert. Mache es aber auch immer wieder ein bisschen unterschiedlich. Ich habe früher auch mit Pendenzenlisten gearbeitet. Hat die, glaube ich, etwa so vor, ja, wahrscheinlich 10 Jahre oder so abgeschafft. Schaffe ich jetzt vielleicht seit etwa 4, 5 Jahren sehr stark mit der Agenda, dass ich mir dort eigentlich grobe Termine rein tue. Die Frage ist eben immer ein bisschen Detaillierungsgrad, und ich glaube, es kommt auch sehr, sehr stark auf Tätigkeiten drauf an. Also Sachen, wo man klare Termine haben, kann man vielleicht eher managen als Sachen, wo man sagt, das müsste ich dann mal machen oder das möchte ich dann mal machen. Das sind so die Sachen, die eigentlich sich anstapeln, wo man dann das Gefühl hat, über wie nach Neujahr oder in der Sommerzeit komme ich sicher dazu, bleibt dann tendenziell auch liegen. Also ich glaube, da muss man immer wieder ein bisschen auch Veränderungen vornehmen. Dann funktioniert es eine gute Zeit lang und dann tut man vielleicht wieder nachjustieren.
Mhm. Was mich jetzt aber schon noch Wunder nimmt, wie ist das eigentlich dazu gekommen, dass ihr irgendwann gesagt habt, hey, es wäre jetzt mega cool, um gemeinsam einen Podcast zu machen. Das ist ja nicht so, dass man irgendwann am Morgen aufsteht und denkt, hey, es muss jetzt unbedingt ein Podcast mit uns beiden sein. Ja, könnt ihr uns da ein bisschen mitnehmen? Wie ist das zustande gekommen?
Ja, man muss sagen, das haben wir der Cornelia zu verdanken. Sie ist eines Tages tatsächlich auf mich zugekommen und meine erste Reaktion ist eigentlich schon gewesen, warum braucht es jetzt nochmal einen Podcast auf dieser Welt und warum unseren? Und ich habe gewusst, das ist auch ein aufwendiges Projekt, aber ich habe gewusst, wenn das mit jemandem wahrscheinlich eine angenehme und spannende Angelegenheit wäre, dann mit der Cornelia, und habe dann auch sehr spontan gesagt, ich habe eigentlich nicht vor, einen Podcast zu machen, aber wenn du das möchtest, dann wäre ich bereit, das auszuprobieren. Ich habe gewusst, sie hat technologisch auch von der Hardware und Software, um das aufgleisen, hat sie da schon einen Vorsprung. Und ich habe gewusst, sie ist eine sehr zuverlässige Person und jemand, der sich sehr gut einliest in Themen, wo ich auch immer noch davon lernen kann. Und darum habe ich gewusst, das könnte für mich eigentlich ein Projekt sein, wo ich auch davon profitieren kann von der Cornelia, ihrem Wissen und einfach von dieser Art von Zusammenarbeit, die mir sehr, sehr wichtig ist, wenn jemand zuverlässig ist und das, was sie sagt, nachher auch tatsächlich macht, dann ist das für mich die schönste Art von Zusammenarbeit. Ich kenne viele spannende Leute, die aber nicht zuverlässig sind und mit denen würde ich nicht so gerne zusammenarbeiten. Und darum passt das und ist ein schönes Projekt geworden.
Das klingt jetzt sehr, sehr... Oh, Entschuldigung, ja.
Wir haben übrigens auch eine Episode gemacht, nach einem Jahr, hinter den Kulissen, wo wir auch ein bisschen gezeigt haben, wie es aufgebaut ist und was wir auch für Erfahrungen gemacht haben. Am Anfang haben wir uns nicht mögen hören. Also ist uns beiden so gegangen und jetzt hat man sich daran gewöhnt. Und wie Sarah gesagt hat, passt es eigentlich wirklich super zusammen. Wir haben vorher gar nicht so eng zusammengearbeitet, haben aber wirklich gemerkt, das passt wunderbar. Sarah möchte Pause machen. Ich habe dann gemerkt, das ist eigentlich eine super Idee, aber natürlich erst mit der Zeit habe ich es gemerkt. Also von dem her habe ich neben den Inhalten auch zusätzliche Sachen für meine Arbeitsweise gelernt oder für meine Digital Balance. Und ich glaube eben, wir kommen aus unterschiedlichen Bereichen, darum haben wir sehr viel Gemeinsamkeit, aber können auch unterschiedliche Aspekte reinbringen. Und darum ist es bei mir auch so, dass ich mich eigentlich auf jede Episode freue und immer wieder mit neuen Erkenntnissen rausgehe. Und ich habe natürlich einen super Grund, um Sarah regelmässig zu treffen. Das ist auch noch ein schöner Nebenaspekt.
Das ist mega spannend. Was mir im Podcast auch immer wieder aufgefallen ist, dass ihr eigentlich immer einer Meinung sind. Also es gibt nie wirklich grosse Reibungspunkte. Ist das wirklich so? Oder fliegen da mal die Fetzen bei gewissen Themen?
Wir sind tatsächlich erschreckend oft gleicher Meinung, was vielleicht jetzt in einem Podcast gar nicht immer optimal ist, oder? Weil man dann nicht kann so Gegenpositionen einnehmen. Also ich glaube auch, also ich würde sagen, der Harmoniegrad meinungstechnisch, der ist etwa so bei 90-95%. Ich glaube, es gibt irgendwie so ein, zwei Themen, wo man vielleicht uns nicht immer ganz auf die gleiche Perspektive eingenommen haben. Das ist zum Beispiel, wenn ich mich erinnere, aber man muss es eben wirklich fast schon die Nadel im Heuhaufen suchen, ist das Thema von Robotersteuer, oder zum Beispiel halt existenzielles Grundeinkommen, weil die Maschinen unsere Arbeit wegnehmen. Da haben wir am Anfang Differenzen gehabt. Ich glaube, da haben wir uns inzwischen auch ein bisschen angenöchert. Das musst du dann sagen, Cornelia. Und ein anderes Thema, wo ich vielleicht auch ein bisschen strikter bin, ist so Medienerziehung bei Kindern. Also dort gehöre ich eher zu denen, die sagen, digitale Medien sind toll, aber erst ab einem gewissen Alter. Und dort würde ich das auch zum Beispiel bei Schulen ein bisschen strikter handhaben als Cornelia.
Ja, und ich glaube, bei unserem Podcast ist gar nicht so ein Problem, dass wir sehr häufig eine ähnliche Meinung haben. Weil ich glaube, was unser Podcast ausmacht, ist, dass wir eigentlich immer die Chancen und die Risiken beleuchtet. Also das Ziel ist eigentlich gar nicht zu sagen, zack, so ist es. Sondern wir möchten sagen, zum Beispiel KI als Psychotherapeutin, oder? Das ist dann etwas, wo man immer wieder liest und wo man uns selber auch schon aus verschiedenen Aspekten, ich aus ethischen Aspekten, aber Sarah auch Erfahrungen aus der Medienpsychologie, uns mit dem auseinandersetzt. Und dann tun wir dort wirklich mal schauen, was sind halt die Vorteile, warum verfängt es, warum haben die Leute das Gefühl, das könnte etwas sein, wo sehen wir selber auch interessante Anwendungsfelder und wo finden wir wirklich, dass wir es nicht überschätzen dürfen und dass wir auch Gefahren nicht unterschätzen dürfen. Und von dem her würde ich sagen, geht es eben immer wirklich um die verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Argumente. Es geht uns nicht darum, Tipps zu geben und zu sagen, so ist die Welt.
Mhm. Deine Perspektive, Cornelia, ist ja jetzt vorwiegend auch der Bereich der digitalen Ethik als Beispiel. Es klingt ja jetzt noch mega cool und fancy, die Wortkombination, aber ganz ehrlich gesagt kann ich mir vertieft bis ins letzte Detail jetzt nichts darunter vorstellen, wenn ich jetzt das jemandem müsste erklären, wenn mich morgen jemand fragt, wie würdest du den Begriff oder die Wortkombination einer dritten Person erklären?
Verstehe ich. Die einen springen gerade davon, wenn es Ethik gehört, die anderen kommen näher und finden, das ist ja super interessant, mal endlich etwas Neues. Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist so die kritische Reflexion, die systematische Reflexion, was sind so Chancen und Risiken von der Digitalisierung, beziehungsweise von einzelnen konkreten Aspekten. Eben zwischen von, Auswirkungen von KI auf die Arbeitswelt oder Umgang mit Gaming oder mit Social Media. Also das heisst, es geht wirklich um eine systematische Reflexion von den Chancen und von den Risiken und halt einfach nur im digitalen Raum. Man schaut dann natürlich auch an, wer ist betroffen, direkt und indirekt. Was gibt's für alles, zum Beispiel für Optionen, um vielleicht etwas besser in den Griff zu bekommen. Und ich habe mich einfach auf Digitalisierung konzentriert. Also ich schließe einfach das Analoge aus. Da muss man natürlich schon sagen, alles Digitale ist auch zu gross. Also ich habe jetzt gerade heute Morgen eine Medienanfrage bekommen, wo ich dann gesagt habe, da bin ich nicht die Richtige. Es gibt ganz viele digitale Aspekte, wo ich dann wirklich auch an andere Personen weiterverweise. Und generell merkt man natürlich, die Sachen sind extrem interdisziplinär. Also es geht ja zum Teil auch um die rechtliche Perspektive, um eine medienwissenschaftliche Perspektive, um eine psychologische Perspektive. Also die Ethik ist nicht das alleinig machen Zählige.
Jetzt, wenn ein Unternehmer sagt, hey, ich würde jetzt mega gerne gewisse Leitlinien definieren im Bereich von digitaler Ethik, was würdest du so einem Unternehmer sagen? Wo ist da der erste Anknüpfungspunkt? Ist das tatsächlich die Auslegeordnung, die du jetzt schon gesagt hast? Oder wo fängt man da mal an?
Ja, meistens sind es einzelne Themen, also dass man vielleicht nicht gerade die ganze Digitalisierung oder die ganze KI nimmt, sondern dass man sagt, wir nutzen KI-Tools wie ChatGPT, lass uns zu dem eine Richtlinie schaffen. Also ich glaube, je konkreter das Thema, umso besser ist es verdaubar. Und das Gute ist natürlich, wenn man ein Dokument schreibt, dass man dann wirklich als Team überlegt, wo brauchen wir es überhaupt und was ist für uns relevant. Und in dem Sinne ist ein Schriftstück eigentlich nur ein Ergebnis von dieser Reflexion. Und ich bin halt sehr dafür, weil ich glaube, die meisten Papier, die meisten Reflexionen, die kann man wirklich auch auf wenig Papier drucken. Also zum Beispiel für eine Leitlinie genügend aus meiner Erfahrung, 1,5 bis 2 A4 Seiten. Und das kann man dann halt wirklich schulen. Man kann es verbinden mit einer Sensibilisierung, was ich glaube, jetzt gerade bei generativer KI sehr wichtig finde. Und man kann ja so ein Dokument auch immer weiterentwickeln. Das ist ja auch wichtig. Also Vogelstrauß-Politik, wir haben keine Politik, wir wissen nicht, was die Leute machen. Ich glaube, das ist die schlechteste Variante. Bei allem anderen kann man eine Orientierung schaffen. Und der Vorteil ist ja, man kann eigentlich die Optimistinnen wie Pessimisten in ein Boot reinholen, indem man sagt, tönt ausprobieren, aber innerhalb von dem Rahmen, der zu uns als Unternehmen passt.
Spannende Sache. Jetzt bei dir, Sarah, du sagst ja auch von dir selber, dass du Expertin siehst für das ganze Thema New Work. Jetzt kann man ja auch dort drunter eigentlich mega viel verstehen. Was verstehst du unter dem Begriff New Work im Zeitalter von digitaler Transformation?
Ja, man muss schon wissen, ich komme natürlich eben von diesen Themen rund um digitale Transformation, was verändern digitale Medien und Technologien mit dem Mensch und der Arbeitswelt. Das ist so eigentlich meine Hauptfragestellung seit 10 Jahren. Und darum kommt das Thema New Work für mich auch aus dem raus, dass ich sage, was sind möglichst gute Arbeitsbedingungen im digitalen Wandel, also im Wissen, dass digitale Tools ermöglicht haben, mobil flexibel zu arbeiten, verändert schon mal einiges. Jetzt mit den KI-Tools verändert es noch mal einiges. Und was bedeutet das für Organisationen? Wie sollen sie Arbeitsorganisation optimieren? Und das geht von Themen vom Büro, also wie muss man Büros gestalten, wenn die Leute mehr im Homeoffice sind und vielleicht nicht mehr alle einen fixen Platz haben und man mit dem Raum muss neu schaffen. Was macht man, wenn dann plötzlich alle ein Grossraumbüro haben, aber alle wollen mit Sprache prompten, oder? Und dann ist es doch wieder zu laut und dann muss man vielleicht doch wieder kleine Büros auch wieder einrichten. Wie schafft man zusammen über digitale Plattformen? Wie tut man Mitarbeitende motivieren in dieser hybriden Arbeitswelt? Das sind alles so Themen und natürlich noch viel mehr, die bei mir im Kern sind von meiner Arbeit.
Das, was du jetzt vor allem angesprochen hast, sind ja oft auch Führungsthemen. Jetzt, wie könnte Führungskräfte heutzutage diesen neuen Anforderungen gerecht werden? Also wo siehst du da am meisten Entwicklungspotenzial von vielleicht Führung vor 10 Jahren im Vergleich zu Führung heute in dem Zusammenhang?
Es ist tatsächlich ein grosses Führungsthema. Also Führung und Organisationskultur sind auch im Kern natürlich von, wie können wir gut zusammenarbeiten mit Dank und trotz Digitalisierung. Und dort ist es besonders wichtig, in diesen mobil flexiblen Arbeitswelten, dass Führungskräfte ein gutes Gespür dafür haben, wie sie ein Team zusammenheben können, obwohl es nicht oft am gleichen Ort ist. Und das ist eine Herausforderung, die wirklich zugenommen hat. Die Ansprüche der Mitarbeitenden können zuhause oder anderswo als im Büro arbeiten, haben zugenommen. Die Führungskräfte wettet ihre Leute tendenziell häufiger vor Ort haben, als die Mitarbeitenden das wollen. Den Gap zu überbrücken ist einmal eine Herausforderung, aber eben auch immer wieder zu wissen, man hat neue Mitarbeitende, die man muss onboarden, die man muss einführen. Man hat junge Mitarbeitende, Lernende, die noch wenig Erfahrung haben, überhaupt in Arbeitstechniken oder auch fachlich, die darauf angewiesen sind, dass Leute um sie herum sind. Wie tut man so ein Team aufstellen, sodass auch die Leute können mitgenommen werden? Und wie tut man auch ältere Leute, die vielleicht nicht mehr so Freude haben, an nochmal ein neues Tool, nochmal neue Technologie, schon wieder den Arbeitsprozess umstellen, wie kann man auch die mitnehmen? Das sind die grossen Führungsfragen.
Jetzt kommt mir gerade so ein bisschen in den Kopf, ja, aber wenn wir ja Leute haben, auch in der Arbeitswelt, die vielleicht keine Führungsposition haben, sondern wo Mitarbeitende sind, gibt es dort auch, Cornelia, ethische Aspekte, wo man könnte sagen, ja, wie nehmen wir denn die Leute mit, wo diesen neuen, sich ständig wandelnden Herausforderungen sich eben nicht gewachsen fühlen? Haben wir da vielleicht auch eine gesellschaftliche Verantwortung? Und wie können wir denn als Gesellschaft mit solchen Leuten umgehen?
Ja, auf jeden Fall, weil der Digital Divide oder die Gefahr vom Digital Divide, die ist real, die zeigt sich in verschiedenen Studien immer wieder. Das heisst, gerade Personen, die vielleicht weniger Bildung haben, stehen diesen Technologien anders gegenüber, haben zum Teil weniger Lust auszuprobieren oder sind die Tätigkeiten, die vielleicht weniger mit Büro zu tun haben und entsprechend sind sie von dem weniger betroffen. Das heisst, wenn man weniger mit dem zu tun hat, kann es auch Ängste auslösen, vor allem wenn man dann irgendwie immer die humanoiden, grässlichen Roboter sieht in den Medien, oder? Das macht jetzt auch nicht gerade Lust, die Technologie zu erfahren. Und von dem her, ja, ich glaube auch wir als Gesellschaft haben eine Verantwortung. Ich würde mir dann natürlich auch eine Art wie eine Bildungsoffensive von der Schweiz wünschen. Das hat es nach Corona schon mal gegeben, im Zusammenhang mit Daten, weil man gemerkt hat, während Corona sind sehr viele Daten eigentlich falsch interpretiert worden. Haben zwei Personen, eine Ärztin und ein Informatikprofessor, dann eine Initiative, also eine Initiative nicht im rechtlichen Sinn, sondern ein Projekt lanciert, wo auch bis ins Parlament ist, um eben die Leute eigentlich im grossen Stil zu sensibilisieren, was kann man mit Daten machen. Und ich glaube, heutzutage wäre es wahrscheinlich wirklich künstliche Intelligenz. Hat es ja schon mal in Schweden gegeben, vor mehreren Jahren, dass man dort gratis einen Online-Kurs gemacht hat, wo alle können besuchen können. Leider sind dort die Initiativen, gesellschaftliche Initiativen, die vom Staat gezahlt werden, in der Schweiz nicht so beliebt, sagen wir es mal so. Wir haben hier eine liberale Kultur. Und umso wichtiger ist eigentlich, dass Arbeitgeber die Mitarbeitenden ernst nehmen, dass sie merken, sie haben ein wahnsinniges Spektrum, sie haben Leute, die kann man fast nicht bremsen und man hat andere Leute, die haben wirklich Angst um ihren Arbeitsplatz, also dass man das wirklich ernst nimmt, egal ob man viel KI einsetzt oder nicht, aber wir haben alle, sind mit in der digitalen Transformation, das ist nicht eine Frage, ob wir es haben oder ob wir es wollen, sondern es findet statt und es hat ja auch sehr viele Chancen. Und dort denke ich mir, sind die Arbeitgeber schon sehr, sehr gefordert, in das Thema zu investieren. Es bringt ihnen etwas, es wäre aber ganz ein wichtiger gesellschaftlicher Beitrag natürlich auch. Ergänzend dazu ist sicher sehr gut, wenn Organisationen wie vielleicht Pro Juventute, Pro Senectute, wissenschaftliche Organisationen, Volksschulen, wenn es dort gute Angebote gibt und die müssen halt sehr, sehr praxisorientiert sein. Sehr, also nicht allgemein, sondern wirklich für die einzelne Personen, was ihre Lebensrealität ist relevant und so kann man sie dann eigentlich packen.
Sarah, das ist ja jetzt schon mal ein sehr grosser Überblick gewesen, was eigentlich so ein bisschen auch der aktuelle Stand für Schweiz in der digitalen Transformation ist. Man sollte gemäss der Cornelia mega viel in dem Fall noch in Aus- und Weiterbildung investieren. Das sehe ich natürlich auch so, weil das für mich wie so ein bisschen ja, die Grundbedingung ist, dass man alles andere in der digitalen Transformation überhaupt meistern kann. Siehst du ergänzend noch weitere Punkte, die vielleicht die Schweiz müsste machen müsste, um nicht abgehängt zu werden?
Ich glaube, die Schweiz ist grundsätzlich gut unterwegs. Also wenn man vergleicht mit anderen Ländern, ist die Schweiz einmal mehr eine Gewinnerin, statt auf der Sonnenseite von allen Ländern. Und doch, glaube ich, lohnt es sich noch, eben zu investieren drin, dass wir eine eigene Cloud-Infrastruktur haben als Land, wo wirklich so gut funktionieren würde, wie halt all die amerikanischen Clouds, wo die meisten Unternehmen und auch die Verwaltung in der Schweiz nutzt. Also dort, sehe ich wirklich immer noch viel Optimierungspotenzial. Und auch, dass wir nochmal versuchen, unsere Digitalwirtschaft mehr zu fördern und zu unterstützen, dass wir eigene Tools haben. Und gerade jetzt, wo die politischen Entwicklungen in den USA eher unerfreulich sind, wo man so Beispiele hat, wie dass ein Donald Trump kann auf Microsoft Druck ausüben und zum Beispiel beim Internationalen Strafgerichtshof plötzlich Microsoft-Konten abstellen vom Präsident. Das sind wirklich horrende Entwicklungen, die uns aufzeigen, dass wir zu abhängig sind von diesen Konzernen. Und natürlich halte ich es persönlich für unrealistisch, dass Microsoft in der Schweiz keine Rolle mehr spielen würde, praktisch alle Firmen. Und auch die Verwaltung ist auf Microsoft Produkte, Plattformen, Betriebssystem natürlich drauf. Aber gleich einfach nochmal mehr ein Bewusstsein haben, wo wir unsere Daten haben, was wir für Software nutzen, wer da kann mitlesen und das mittracken, das muss, glaube ich, auch vielen Leuten nochmal bewusster werden und sehe ich als einen wichtigen Faktor auch in der Wirtschaftsförderung.
Das sind jetzt eher so ein bisschen allgemeine Themen gewesen. Cornelia, wenn wir es jetzt ein bisschen fokussierend auf die einzelnen Unternehmen, was sind so ein bisschen die grössten Fehler, die du siehst in deinem Alltag, wie das Unternehmen die digitale Transformation angehen? Also was sollte man überhaupt nicht machen?
Ich glaube, grundsätzlich sollte man sich nicht nur von der Effizienz leiten. Mir fehlt da ein bisschen der Sinn dahinter. Also was wollen wir überhaupt machen? Und dann kann es digital besser vielleicht nutzbar sein. Oder mit KI kann es einen besseren Job machen. Aber ich finde es ein bisschen problematisch, dass man immer gerade auf die Effizienz geht, weil da sind wir auf der operativen Ebene. Aber zuerst müssen wir doch überlegen, wie können wir das Leben besser machen? Wie können wir eben etwas schöner machen? Wie können wir den Handlungsspielraum von uns Menschen erweitern? Also wir denken viel zu wenig im Inhalt denken und sind so in dieser Effizienzfalle. Und ich sage auch immer, mit der Effizienz kannst du die Herzen nicht gewinnen. Auch nicht von den Mitarbeitenden, auch nicht von den Kunden. Also zuerst musst du wissen, was du willst. Und ich glaube, dort wäre zum Teil das grössere Potenzial. Wo können wir einen besseren Job machen? Wo können wir neue Sachen anbieten? Und dann macht es einfach Lust, oder? Als wenn es einfach heisst, wir tun jetzt Zitronen noch ein bisschen mehr auspressen und du kommst übrigens nicht mehr Geld über dafür, aber der Alltag wird ein bisschen stressiger. Aber wir sind im Moment wirklich sehr stark auf dem Produktivität erhöhen, Effizienz erhöhen. Finde ich völlig die falsche Diskussion. Und ich glaube, man kann wirklich auch wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn man eben zuerst von der Sinnhaftigkeit ausgeht und nicht von der operativen Effizienz.
Die Cornelia hat jetzt angesprochen, dass sie gerne die Herzen würde erreichen von den Leuten. Jetzt, Sarah, hast du schon mal ein digitales Erlebnis gehabt, das dich richtig im Herzen berührt hat?
Das ist jetzt eine gute Frage. Ich bin aber schon immer wieder einfach begeistert, wenn Software gut funktioniert. Und ich muss sagen, ich bin ein grosser Fan von der SBB-App. Ich finde, die macht das wirklich richtig gut. Seit vielen Jahren ist einfach sehr eine hohe Usability, Benutzerfreundlichkeit ist überragend. Und so, dass man wirklich auch die Billettautomaten nicht vermisst von früher. Also die Vorstellung wieder müssen an einen klassischen Billettautomat, die tut mich nicht begeistern. Und darum habe ich einfach Freude eben an so Produkte, wo richtig kundenzentriert, userzentriert entwickelt worden sind, wo eine fantastische Benutzerfreundlichkeit haben und wo selbsterklärend sind. Das sind immer wieder so Erlebnisse, die mich freuen.
Ist ein schönes Beispiel, weil das ist ja sogar auch ein gutes Beispiel für Accessibility, gell? Also viele Tools sind ja nicht so gut erreichbar für alle oder zugänglich und dort schneidet ja die SBB-App auch sehr gut ab.
Jetzt vielleicht eine Frage noch an euch beide. Zuerst Cornelia, gibt es aus deiner Sicht denn auch einen Bereich, wo du sagst, ja nein, den will ich trotz meinem Arbeitsalltag eigentlich bewusst nicht digitalisieren?
Das ist wirklich noch schwierig, weil ich merke mich immer, dass das so ein bisschen abstrakte Fragen sind. Bei mir greift so das Digital und das Analoge greift extrem ineinander. Und es ist eben sehr häufig viel weniger spektakulär, als man vielleicht meint. Darum habe ich dann auch nicht so den Wow-Effekt, wenn ich irgendetwas Digitales gerade denke oder etwas Digitales ausschliesse. Ich glaube wirklich, ja, zum Beispiel bin ich ein totaler Sportmuffel. Und ich bin zum Glück auf ein Programm gestoßen. Und das hilft mir jetzt eigentlich, meine Fitnessübungen zu machen. Da wäre jetzt ein analoges Fitnesscenter ist für mich keine Option. Also das heisst, es gibt Sachen, die funktionieren, weil sie digital vorhanden sind. Aber das Gärtnern, wo ich sehr spannend finde und wo ich auch in einen Flow komme, das muss ich jetzt nicht digital haben. Da bleibt mein Mobile im Haus und dann bin ich draussen und weg und am Budeln.
Und bei dir, Sarah, gibt es bei dir einen Bereich, wo du bewusst nicht würdest digitalisieren?
Ja, auch das Wandern zum Beispiel ist natürlich eine tolle Sache, wo aber auch digital unterstützt ist, oder? Mit auch einer fantastischen App namens Swiss Topo, wo man Wanderungen planen kann und deutlich besser als mit KI, wie sich jetzt gerade gezeigt hat, oder? Wo da die Wanderrouten ziemlich ins Juhe rausgeführt haben, wo da KI zusammen halluziniert hat. Und natürlich verschiedenste Tätigkeiten, wo man eben draussen ist, mit Leuten ist, wo man am Tisch mit anderen am Essen ist, dort finde ich es wunderbar, wenn einfach gar nichts Digitales, außer vielleicht in den Gesprächsthemen, vorhanden ist. Was vielleicht bei mir viele noch schmunzelt, ist, dass ich als sogenannte Digitalexpertin eine Papieragenda haben. Und das wird immer wieder sehr beäugt. Warum hat sie das? Und das hat unterschiedlichste Gründe. Und das eine ist, dass ich bei verschiedensten Organisationen drin bin, in Hochschulen, in Firmen oder auch als Verwaltungsrätin, wo auf ganz unterschiedlichen Plattformen laufen. Die verschiedenen sind auf Google Workspace zuhause, dann ein paar sind im Microsoft-Universum, ich arbeite auf Apple-Geräten. Und irgendwie kommunizieren all die digitalen Agenden so schlecht miteinander, dass ich sie nicht richtig gut synchronisieren kann und dass es tatsächlich schneller geht. Und ich den Überblick behalte in meiner A5 Moleskine-Agenda und das bleibt wahrscheinlich jetzt auch die nächsten Jahre so. Die, die sich sehr stark mit Privatsphäre und Datenschutz im digitalen Bereich befassen, die wissen, dass es natürlich auch dort noch eine gewisse Sicherheit gibt, dass man dann die Termine nicht einsehen kann. Und es hilft mir auch tatsächlich für Planung, privat und beruflich, um alles unter einen Hut zu halten. Ich habe ein Dokument, dort sind wirklich alle Termine drin. Natürlich habe ich die digitalen Agenden auch. Sonst hätte ich jetzt auch nicht können auf unseren Podcast-Link klicken. Oder das ist natürlich wunderbar, dass man dann die Links dort hat. Aber sonst, glaube ich, behalte ich den Überblick teilweise besser als Leute mit ihrer digitalen Agenda auf dem Handy.
Hm. Ihr redet jetzt ja da mit einem Bündner. Von dem her muss ja das Thema Tourismus sowieso eigentlich noch kommen, als wichtiger Bestandteil vom Kanton Graubünden. Wir widmen dem Teil auch einen eigenen Bereich in unserem Podcast. Jetzt vielleicht allgemein gefragt an euch beide, wie erlebt ihr die digitale Transformation jetzt wirklich spezifisch im Tourismus?
Das ist eine gute Frage, weil wenn ich Ferien mache, dann denke ich ehrlich gesagt bei Tourismus eher ein bisschen als analoge. Ja, dass ich mich wirklich freue, Zeit zu haben für mich, für mein Umfeld, dass ich ein Erlebnis in der Natur suche oder ein kulturelles Erlebnis. Ich glaube, Digitalisierung ist nachher eher vielleicht ein Hygienefaktor, dass ich mich vorher informieren kann, ist sicher fast das Wichtigste, dass ich etwas buchen kann, ein Ticket oder ein Hotelzimmer. Und lustigerweise, als ich mich selbstständig machte vor 8 Jahren, ist aber schon das Thema so ein dynamische Preise oder kurz nachher auftaucht. Und das kommt natürlich unter anderem aus dem Tourismus, oder? Ist mir, ja, am Anfang sind so die Flüge bekannt gewesen, dass man nicht genau weiss, welchen Preis wird man gemacht. Nachher natürlich das mit dem Hotel, wo zum Teil eben auch sehr häufig sich ändert im Verlauf des Tages. Das ist ehrlicherweise ein Beispiel, das ich mich auch ein bisschen als negatives Beispiel genommen habe. Ich habe volles Verständnis, Tourismus hat tiefe Margen und wenig Ressourcen. Und dann ist es logisch, dass man natürlich so neue Sachen ausprobiert, die kommerziellen Erfolg versprechen. Aber dort ist natürlich schon so, dass die Akzeptanz bei den Leuten nicht so toll ist, weil man nicht weiss, was ist jetzt die Basis von dem. Und ich merke das bei mir selber auch. Ich stehe dem auch kritisch gegenüber. Ich glaube, wenn man weiss, warum ist der Preis so und ich habe eine Wahlmöglichkeit, ist es anders, als wenn ich das Gefühl habe, ich habe die Transparenz nicht und es wird das Maximum jetzt abgeschöpft. Vielleicht noch ein gutes schönes Beispiel. Ich glaube wirklich auch, eben, dass man kann buchen auf die einzelnen Hotels. Das funktioniert jetzt bei meiner Erfahrung relativ gut. Ich gehe auch nie über eine Plattform, ich gehe immer direkt aufs Hotel. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht mehr telefonieren muss. Und was ich auch lässig finde, sind eigentlich die Check-in-Hotels, wo man selber einchecken kann. Also das, denke ich, wir könnten in Zukunft vielleicht auch zunehmen, gerade wenn man nicht den ganzen Tag warten will, bis jemand kommt, aber dass jemand vielleicht auch früher einchecken kann, das finde ich sehr, sehr wertvoll.
Ja, und Sarah, hast du mal ein digitales Ferienerlebnis gehabt, das dich so richtig überrascht oder sogar begeistert hat? Oder ist es bei dir auch ein Hygienefaktor, der nur auffällt, wenn es nicht funktioniert?
Tatsächlich ist es eher so, dass man natürlich mit den Vorbereitungen von einer Reise meistens dann digital beschäftigt ist und Buchungen macht oder die Anreise oder Hotel, Ferienwohnung Buchungen. Und dort ist es natürlich schon so, dass ich mir auch überlege, jetzt im Bündnerland eher als anderswo, will ich dort über Booking oder Airbnb buchen und will ich mir überlegen, was das für die, die dann die Unterkünfte anbieten, auch bedeutet. Und dass ich dann auch eher vielleicht etwas dort finde, weil das gute Suchmaschinen sind, aber halt nicht unbedingt faire Plattformen, was dann die Preisgestaltung anbetrifft. Und dort, glaube ich, ist es auch wichtig, wie Cornelia schon gesagt hat, dass man halt direkt dann bucht. Und natürlich nutze ich auch in der Ferien zum Beispiel Google Maps sehr stark und Digitalkamera. Aber was ich zum Beispiel besonders toll gefunden habe, letztes Jahr hat Graubünden Tourismus, glaube ich, einen Fotowettbewerb gemacht für so Herbstbilder. Dort haben wir dann auch mitgemacht, weil wir gerade im Oberengadin sind und mit den gelben Lärchen natürlich tolle Fotos gehabt haben. Und das war lässig gewesen, dann auch so ein bisschen fürs Community-Building, um zu sehen, was da andere auch noch für schöne Bündnerland-Herbstfotos gemacht haben.
Vielleicht ein weiteres Beispiel. Das war vor ein paar Jahren und das hat mich auch begeistert. Wir waren auf Wanderschaft und dann plötzlich und wirklich total im Krachen raus. Und dann hat es dort, eigentlich eine Art wie ein Gefäß gehabt mit Kälte drin, mit Eiswürfeln und dort hat es kalte Getränk gehabt und du hast können so kalte Getränke rausnehmen und mit QR-Code zahlen. Und das ist natürlich super, weil du manchmal kein Bargeld hast, wenn du irgendwie am Wandern bist. Hast du vielleicht im Hotelzimmer. Und generell bin ich natürlich völlig ein Fan, wenn die Leute einfach so kleine Hütli aufstellen und irgendwie ihre Glasse oder ihre eigenen Eistee verkaufen. Also dort halte ich eigentlich fast immer und konsumiere etwas. Und von dem her ist das natürlich mit dem QR-Code sehr, sehr etwas Niederschwelliges, um etwas unterwegs zu konsumieren. Und das zeigt eben auch, es sind manchmal die kleinen Sachen, die einen Zusatznutzen bieten.
Jetzt gehen wir mal in die Richtung vom Träumen. Also ihr könnt eigentlich vielleicht fast schon die Augen schliessen und euch mal kurz vorstellen, hey, es wäre jetzt 2035. Wie sieht denn, Sarah, für dich das perfekte digitale Reiseerlebnis, vielleicht nicht nur im Kanton Graubünden, sondern in der ganzen Schweiz aus? Müsste sich da etwas massiv ändern? Was ist so ein bisschen deine Vorstellung vom Reiseerlebnis der Zukunft?
Was mir tatsächlich würde einfacher machen, wäre, wenn es eine Schweizer Booking-Plattform gäbe, oder? Hotels, Ferienwohnungen, wo vom Sucherlebnis etwa gleich gut wäre wie Booking.com. Aber von den Bedingungen für die Unterkünfte anbieten, einfach richtig fair. Weil natürlich ist es für mich ein Zusatzaufwand, wenn ich auf Booking oder Airbnb etwas raussuche und nachher extra die Website von denen wieder suche und dann buchen muss. Das wäre tatsächlich eine grosse Erleichterung. Aber eben die Anreise mit der ÖV, das ist mit der SBB bereits gut abgedeckt vom digitalen Erlebnis. Und die Wetter-Apps, die sind auch soweit in Ordnung. Es muss dann einfach nur das Wetter sich daran halten.
Und wenn du träumst, Cornelia, was wäre es bei dir?
Ja, ich muss sagen, ich glaube, im Bereich analog sind jetzt so die grösseren Erlebnisse oder Erwartungen. Also ein feines Essen, nette Menschen, das ist mir fast wichtiger. Bei den Hygienefaktoren, ja, vielleicht gibt's noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, auch spontan unterwegs mit der App etwas zu buchen. Also, wenn man vielleicht irgendwie im Hotelzimmer sieht, man hätte keine Kaffeemaschine, ob man das einfach rasch kann, digital buchen oder irgendeine Brunch in der Nähe oder so. Aber ich glaube, es sind nachher eben eher, ja, kurzfristig, dass man noch etwas kann ändern an der Reise. Sonst bin ich bei der Sarah. Ich glaube, grundsätzlich haben wir da schon sehr, sehr viel. Und ich merke aber immer bei diesen Fragen, ich habe ein bisschen Mühe, mir das vorzustellen, wenn man schon zufrieden ist, oder? Ich glaube, sobald man etwas anbietet, oder auch das eben irgendeine KI-generierte Kampagne, wo man mitmachen kann, dann findet man es total lässig. Aber ich glaube, ich komme aktiv nicht drauf.
Mhm. Jetzt, der Tourismus, gerade im Kanton Graubünden, ist ja auch mit den unterschiedlichen Sprachen, die wir im Kanton haben, mega unterschiedlich. Jetzt, die Frage, die sich mir daraus stellt, ist, könnte denn Sarah der Tourismus auch ein Testfeld sein für gewisse Innovationen für andere Branchen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der Tourismus ist eine Branche, die sehr kundenorientiert ist oder sich auf UserInnen fokussiert. Und das ist etwas, wo ich glaube, können viele Branchen noch mehr davon lernen, oder? Weil sie wirklich daran denken, was ist das für ein Erlebnis, wenn man ankommt. Und nicht einfach so wie andere Firmen und Branchen im Moment eben so ein bisschen in der Technologie irgendein Heilsversprechen suchen, wo Technologie es eben kann mehr Gewinn bringen oder Produktivität und Effizienz steigern und vergessen manchmal, was das für die Mitarbeitenden bedeutet, die dann demotiviert werden durch eben schlechte Prozesse oder Wertschätzung, die dann fehlt und natürlich eben Kundinnen und Kunden, wo auch nicht im Fokus sind dann von, wir müssen jetzt möglichst viel KI in unser Unternehmen bringen. Und dort, glaube ich, ist wirklich nur schon die Branche und das Selbstverständnis von der Branche ist im Tourismus, glaube ich, ein Ort, wo andere davon lernen könnten.
Selbstverständnis von der Branche ist ja als Beispiel auch noch, dass mega viele Traditionen im Tourismus vorhanden sind, wo halt einfach wie eng verbunden sind mit einem analogen Erlebnis vor Ort. Cornelia, haben wir da einen Zielkonflikt? Also kann etwas digitaler werden und trotzdem Tradition nicht verlieren?
Aus meiner Sicht schon, weil ich glaube, Digitalisierung ist eine sinnvolle Ergänzung. Manchmal ist es eine natürliche Weiterentwicklung. Und ich glaube, wenn man es so versteht, dann tun wir eben wirklich den Menschen ins Zentrum stellen, dann ist man bei dieser Gastgeberinnenrolle, dann ist man vielleicht auch am Schauen, wo kann man Prozesse optimieren, damit eben die Mitarbeiter sich wirklich um Gäste kümmern oder ums gute Essen kümmern. Also ich glaube, auch Digitalisierung soll nicht Selbstzweck sein und da können sicher viele Unternehmen von der Gastronomie oder vom Tourismus eben lernen, weil die vergessen manchmal schon Personen ins Zentrum zu stellen. Und was man auch vergisst, ich meine, die Zielgruppe ist wahnsinnig divers. Es gibt traditionellere Leute, es gibt vielleicht eben Personen wie ich, die zum Teil gerne würden, selber einchecken in ein Hotel, die gar nicht eine Rezeption brauchen. Also das muss man auch immer sich vergegenwärtigen, oder? Es ist eine vielseitige Zielgruppe. Das macht es natürlich manchmal nicht einfacher, wenn man so als Zehnkämpfer unterwegs ist. Aber was für mich richtig ist, ist allenfalls nicht für dich richtig. Hm.
Sarah, hast du da eine Meinung dazu?
Bin ich gerade kurz rausgefallen, weil ich denke, jetzt kommt schon die nächste Frage.
Ja, ist völlig okay, es geht um Tradition genau. Und digitale Innovation. Also ja. Ist Digitalisierung ab und zu ein Kontraakteur von Traditionen?
Ich glaube, Digitalisierung und Traditionen, das geht wunderbar zusammen. Ich finde auch es wunderbar, wenn man wirklich schaut, was will man behalten, auch als Gesellschaft, und was hat sich bewährt und wo kann man innovativer werden, aber immer mit dem Ziel, eigentlich ein gefreutes Leben zu haben für möglichst viele Menschen. Oder? Und ich glaube, dort haben wir manchmal so ein bisschen Leute, die das Gefühl haben, Tradition an sich ist immer besser und andere haben das Gefühl, möglichst viel Innovation und Digitalisierung ist an sich besser und Tradition zählt nicht mehr. Ich glaube, die grosse Mehrheit schätzt wirklich auch, dass man schöne Traditionen kann bewahren kann. Ich denke jetzt natürlich Bündnerland, besonders auch an die ganzen Schellenursli-Geschichten, oder, die wir auch im Unterland natürlich gut kennen. Oder? Ich glaube, Anfang März, oder, wo man da mit diesen Glocken um den Brunnen rumläuft. Und da gibt es natürlich so viele ähnliche Sachen, wo natürlich toll sind, wo man jetzt auch gerade dank digitalen Medien und Filmli und Social Media oder vielleicht auch einmal einen Dokumentarfilm einfach auch besser kann dort raustragen und bekannter machen, dokumentieren. Und das ist eine sehr, sehr schöne Kombination, oder wie man das kann eigentlich gleichzeitig nebeneinander behalten.
Mhm.
Generell kann man ja sagen, dass, alles, was eigentlich sehr menschlich ist, sehr authentisch, das hat eher auch wieder ein Revival. Weil eben Digitalisierung sehr häufig so etwas Individuelles ist, ein Hygienefaktor. Aber das andere, das schafft eben Emotionen, einzigartige Erlebnisse. Und darum muss das und wird das sehr gut zusammenspielen.
Danke vielmals. Jetzt kommen wir tatsächlich zum nächsten Bereich. Ich habe noch zwei, drei Kurzfragen für euch vorbereitet mit der Bitte um wirklich auch eine kurze Antwort. Letzte Podcast-Folge, die bei euch richtig hängen geblieben ist. Sarah?
Ich höre so viele Podcasts, das ist wirklich noch schwierig zu sagen. Ich höre viel auch amerikanische Podcasts, von Pivot über Ezra Klein Show, über zahllose Podcasts, die mir reingespült werden. Im Moment ist gerade jetzt etwas von Hazel und Thomas Hörerlebnis. Da hat der Hazel Brucker und ihren Mann haben, Anne Will interviewt. Das ist sehr spannend gewesen, oder weil sie ja sehr bekannte Talkshow-Persönlichkeit ist in Deutschland, auch über gute Fragen und so weiter. Da kann man natürlich auch etwas lernen im Bereich Podcast. Und sie haben noch den Gregor Gysi interviewt. Das ist irgendwie noch erfrischend gewesen, die zwei. Das ist einfach etwas, was ich jetzt einfach gerade als Letztes gehört habe. Und so ist es eigentlich fast immer. Mir bleibt das, was ich gerade als Letztes gehört habe.
Cornelia, was ist es bei dir?
Mir ist, glaube ich, der neue Podcast von der Barbara Bleisch gewesen, Sternstunde Philosophie. Da habe ich dann gerade etwa 3 Folgen gelost, also mit sehr unterschiedlichen Gesprächspartnerinnen. Aber das finde ich natürlich sehr angenehm. Einfach so ein Gespräch, wo man ein Thema vertiefen kann, das hat mir sehr gefallen.
Was würde deine Podcast-Historie allgemein, Sarah, über dich verraten?
Ja, sehr viel technologisch orientierte Podcasts. Also eben darum höre ich natürlich auch amerikanische Podcasts, weil dort ist natürlich das Geschehen, oder? Also ich höre Podcasts, wo Leute sehr direkte Informationen haben, was im Silicon Valley passiert, was dort für Trends sind, wie das teilweise auch mit politischen Ereignissen zusammenhängt, so dass ich kann wie die grösseren Zusammenhänge verstehen, was dort passiert. Also ich glaube, das ist so das Hauptthema, das man bei mir wird treffen.
Musik los ist auch.
Auf jeden Fall, aber tatsächlich stundenmässig wahrscheinlich mehr Podcasts als Musik inzwischen.
Okay, wie ist es bei dir, Cornelia?
Ja, bei mir würde man auch sagen, politischer Mensch, also gesellschaftspolitischer Mensch, sehr interessiert an Sachthemen und aber auch so ein bisschen an philosophischen Diskussionen.
Dein letzter Prompt, Sarah?
Ich weiss es nicht mehr. Ich prompte regelmäßig, aber manchmal auch natürlich zum Testen, ob die Antwort richtig ist. Also, weil ich gebe auch sehr viel Kurs zu künstlicher Intelligenz im Moment in Organisationen. Und ein Großteil ist auch wirklich zum Sachen ausprobieren, ob das im Kurs dann könnte funktionieren. Oder auch zum Beispiel zeigen, wo eben Halluzination da ist, warum es nicht so sinnvoll ist, zum Prompten, man gescheiter anderswo etwas sucht. So viel dran, dass ich es dann nicht mehr sagen kann.
Früher hätte ich mich auch gefragt, deine letzte Google-Suche. Vielleicht weisst du ja noch, Cornelia, was dein letzter Prompt war.
Ja, ich habe nämlich für eine Podcast-Episode von uns habe ich meinen Vorschlag für die Shownote eingegeben und gefragt, ist das gut oder kann ich das optimieren? Und meistens findet man dann einen gewissen Teil von der Optimierung gut und einen anderen Teil findet man, nein, das ist nicht besser.
Sarah, wenn du jetzt unbegrenzt Geld zur Verfügung hättest und morgen eine neue App könntest auf den Markt bringen, die deinen Namen trägt, was könnte die App?
So schwierige Fragen, gell?
Das ist eine mega gute Frage.
Ja, vielleicht gibt's ja auch einfach schon alles. Cornelia, hast du noch irgendetwas, was du unbedingt auf dem App-Markt noch bräuchtest?
Wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich natürlich etwas nehmen, was zu meinem Business passt. Also das heisst, ich könnte mir dann vorstellen, dass es einem vielleicht hilft, den eigenen moralischen Kompass zu schärfen. Also dass man eigentlich bei Themen, wo man mitbekommt, dass man vielleicht ja ein bisschen eine Reflexion bekommt, welche von meinen Werten, von mir wichtig sind, werde ich da vielleicht gerade speziell adressiert oder wo ist vielleicht sogar ein bisschen das Gegenteil von dem, was mir wichtig ist. Einfach im Sinn von einer Reflexion.
Sarah, gibt es irgendeinen digitalen Trend, den du völlig überschätzt findest?
Ich bin jetzt natürlich am meisten am Schauen, wie entwickelt sich das Thema mit den KI-Agenten. Das ist jetzt ja das, was jetzt nach der generativen KI als der grosse Hype propagiert wird, oder? Ob jetzt die Agents wirklich so etwas anders sind, wie bisherige Software, wo man verschiedene Schnittstellen, also APIs gehabt hat und dann denen einen Auftrag gegeben hat, was sie mit dem sollen machen, was zum Beispiel die Software Zapier, die ich seit vielen Jahren nutze, längst auch kann. Und bin darum gespannt, wird das wirklich so eine Revolution, wie da darüber berichtet wird.
Cornelia?
Ja, die KI-Agent auf jeden Fall, weil ich probiere auch immer ein bisschen herauszufinden, um was das konkret geht. Das ist im Moment noch sehr eine ganz grosse Box, aber von dem finde ich das auch im Moment ein ganz wichtiges Thema, das ich beobachte, ja.
Sarah, wenn du jetzt morgen mit jemandem, egal ob tot oder lebendig oder fiktive Figur, könntest du einen Kaffee trinken. Wer oder was wäre das?
Vielleicht schon mit jemandem wie Barack Obama oder so.
Wieso?
Ist einfach eine spannende Figur, rein was er erlebt hat und wie er die Welt versucht hat zu prägen. Und es nimmt mich jetzt auch Wunder, wie er das erträgt, dass gerade auch in seinem Land so vieles umgestaltet wird, ob er vielleicht auch sieht, dass er vielleicht auch Fehler gemacht hat und zu idealistisch war. Und ein gewisse Bevölkerungsteil von den USA nicht mitgenommen hat und was das jetzt auch auf die ganze Welt schlussendlich für Auswirkungen hat.
Cornelia, mit wem würdest du gerne mal zum Kaffee?
Ja, ich glaube, ich würde im Moment Fei-Fei Li nehmen. Das ist eine Informatikprofessorin, auch eine KI-Pionierin, die ursprünglich aus China kommt und schon lange aber in den USA lebt. Und ich würde mit ihr auch sehr gerne darüber reden, wie sie im Moment die ganze KI-Szene beurteilt, wie sie auch zu dem Konzept AGI, also von einer generellen künstlichen Intelligenz, steht. Also ihre Meinung würde mich sehr interessieren.
So ein bisschen Fehlkauf-Frage, Sarah, was ist dein bisherig dümmster Kauf gewesen, den du je tätigt hast online?
Tatsächlich ein paar Schuhe auf Instagram. Also da hat es mir ein paar recht hübsche Lederschuhe immer wieder reingespült gehabt. Das ist, muss man sagen, vor bald 10 Jahren gewesen. Und die haben richtig gut ausgesehen. Und ich habe etwa beim 5. Mal oder so, wenn ich die gesehen habe, gedacht, komm, so teuer sind die nicht, ich bestelle die jetzt mal. Und es hat auch gestanden, wir können es auch zurückschicken. Aber nachher ist natürlich irgendein Schrottprodukt gekommen, das nicht halb so ausgesehen hat wie auf dem Föteli und wo man dann auch nicht wirklich können zurückschicken konnte. Also seitdem bin ich sehr immun gegen so Käufe auf Instagram.
Cornelia, hast du auch mal so Erfahrungen gemacht, oder?
Ja, mir ist lustig, wie es auch ein Kauf war. Und zwar hat es mich genervt, dass ich wirklich auf so ein Deceptive Pattern reingekommen bin, also auf eine manipulative Praktik. Also das, was ich eigentlich immer schule, oder? Dass ich dort selber reingekommen bin. Zum Glück auch schon ein bisschen länger her. Und zwar habe ich Tickets gekauft für ein super, super Konzert, weil die ist sehr selten da, die ist von Frankreich. Und dann hat es natürlich genau geheißen, nur noch ganz wenige Tickets. Und dann habe ich sofort müssen zugreifen und bin natürlich auf so eine trümmelige Plattform reingefallen. Ich hatte aber unbedingt an das Konzert wählen und habe nicht gedacht, ich warte bis zum letzten Moment, bis das Ticket doch noch irgendwie kommt, sondern haben wir dann 2 Anständige gekauft, aber das hat mich total genervt.
Sarah, wenn du jetzt zurück in die Vergangenheit könntest und deinem jüngeren Ich irgendeinen Ratschlag könntest auf den Weg mitgeben, welcher wäre das?
Ich glaube, entspann dich, es kommt alles gut und Selbstständigkeit ist ein toller Weg, wo du jetzt vielleicht gar nicht daran denkst, dass das eine berufliche Option wäre, aber das wird dich schlussendlich glücklich machen.
Cornelia, willst du deinem jüngeren Ich auch noch einen Ratschlag geben?
Generell bin ich wirklich sehr vorsichtig mit Ratschlägen, aber wenn ich das jetzt müsste machen, dann würde ich wahrscheinlich sagen, sich mit den eigenen Bedürfnissen auseinandersetzen, dass man die kennt und auch nach denen lebt, weil man hat halt so banal, wie es ist, nur ein Leben und die Gefahr ist schon ein bisschen gross oder bei mir auch gewesen, dass man dann zu stark, vielleicht zu viel auf andere Rücksicht nimmt oder etwas immer wieder ein bisschen verschiebt, also dass man stärker auch wirklich schaut, dass man im Jetzt das realisiert, was einem persönlich wichtig ist. Und das merkt man leider immer wieder ein bisschen, wenn man einen Schicksalsschlag hat, vielleicht auch im Umfeld. Und ich glaube, so weit müsste es nicht kommen. Darum wäre das mein Tipp an mein jüngeres Ich.
Jetzt, Sarah, Gibt es irgendeine Tätigkeit, wo du sagst, hey, da verliere ich wirklich jedes Mal völlig das Zeitgefühl und wenn ich das dran bin, merke ich irgendwie, boah, relativ schnell eigentlich, boah, es sind eigentlich schon 2 Stunden vergangen, aber das Gefühl habe ich gehört, es sind 2 Minuten gewesen. Gibt es so etwas bei dir?
Was ich wirklich sehr gern mache, sind eigentlich Aufträge vorbereiten. Also wenn ich eine Kundschaft habe, wo eine Weiterbildung oder ein Referat, ein Keynote wünscht zu einem bestimmten Thema rund um Digitalisierung und digitale Arbeitswelt und ich tue das vorbereiten, schaue wieder, was sind die neuesten Entwicklungen und recherchiere dann, das ist so das, wo bei mir die Stunden rumgehen, aber das ist auch das, was ich wirklich liebe. Das ist auch die Art, wie ich mich am besten kann weiterbilden und kann an Schuhe bleiben. Und von dort her, dort denke ich, wenn ich das mache, jetzt würde ich gerne ein paar Stunden stellen irgendwo.
Und Cornelia, gibt es bei dir etwas, wo du das Zeitgefühl verlierst?
Es ist wirklich genau so, wie Sarah sagt. Also du merkst, wir sind wirklich recht harmonisch. Es ist wirklich so, wie Sarah sagt. Zum einen kannst du deine Expertise an Mann, an Frau bringen, wie das vorbereitet ist. Aber du nimmst natürlich immer einen sehr spezifischen Aspekt raus, zugeschnitten auf die Kundinnen und Kunden. Und gleichzeitig eben das Aktualisieren, was einem manchmal wirklich einfach wahnsinnig viele Stunden kostet. Und es ist so eine Mischung zwischen probieren, effizient zu sein, aber gleichzeitig merken, das ist jetzt auch eine Möglichkeit, um da noch ein bisschen tiefer zu gehen. Aber das finde ich super spannend und ich glaube, das eignet sich auch für alle, die halt sehr vielseitig interessiert sind. Also, dass einfach Job und Privatinteressen halt Hand in Hand gehen.
Gibt es noch irgendeine Frage, die ich unbedingt noch zusätzlich hätte stellen müssen oder jetzt etwas, das ihr unseren ZuhörerInnen gerne mit auf den Weg würden geben, Sarah?
Ja, ich sage allen Bündnerinnen und Bündner, ich wohne in einem von der allerschönsten Gegenden von der Schweiz. Freue mich immer, wenn ich Gelegenheit habe, dort anzukommen. Sprechen mich an, falls ihr mich erkennen solltet. Freue mich, sagen Hallo und ich komme gerne wieder.
Und bei dir, Cornelia?
Also ich finde Graubünden auch ganz lässig. Ich bin noch ab und zu in Davos, das gefällt mir sehr gut. Und wir haben letztens in Chur mit dem Verwaltungsrat, wo ich drin bin, eine ganz tolle Stadtführung gehabt. Und zwar ist es dort nicht um Chur gegangen, sondern um die Sprache. Und da haben wir verschiedene Wörter gelernt. Und lustig ist, dass einem dann das am meisten hängen bleibt, wo man wahrscheinlich überhaupt nicht kann brauchen. Und zwar heisst das Zacker Zucker. Aber es ist so ein schönes Wort. Und wir haben schon gewitzelt, dass wir dann im Verwaltungsrat, wenn wir mal etwas nicht verstehen oder ein bisschen empört sind, dass wir dann einfach Zacker Zucker sagen. Also es ist uns positiv eingefahren. Und ist natürlich eine super schöne Stadt. Aber es war auch sehr spannend gewesen, mal mit diesen verschiedenen Idiomen sich zu befassen. Also, tolle Region.
Vielen herzlichen Dank, Cornelia und Sarah, für das wirklich inspirierende Gespräch bei uns im Podcast. Das ist der Podcast von GR Digital gewesen. Bleiben neugierig, bleiben digital affin. Wenn es euch gefallen hat, folgt dem Podcast, teilen ihn in eurem Umfeld und auf Social Media und so. Ihr wisst, wie es läuft. Packen wir die digitale Transformation gemeinsam an. Weiter geht's. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.